Wir wollen heute Fortsetzung machen, wie gehört, mit den extra Wochen im Epheserbrief. Gemeinde, Himmel, Erde und zurück. Heute geht es um Epheser 4, 1 bis 7. Die Gemeinde, die Einheit, Einheit leben. Zum wichtigen Hinweis darauf wird es zu geben. Wir sind zusammen in der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde München-Perlach und in Klammern Baptisten. Wir sind also Baptisten, würden uns so bezeichnen, im weiten Feld der unterschiedlichen Konfessionen. Baptisten gibt es seit 1834 in Deutschland. In England schon ein bisschen früher, aber in Deutschland 1834. Da wurden die ersten 7 Christen getauft in der Elbe, damals bei Hamburg. Und da ist etwas passiert, was bis heute zu Baptisten dazugehört. Es wurde direkt ein Protokoll geschrieben. So, dass man also heute genau noch nachlesen kann, wer damals dabei gewesen ist. Und einen Tag später nach der Taufe wurde die erste Gemeinde gegründet. Und da gab es dann natürlich auch gleich eine Gemeindeordnung. Da wurde dann genau festgelegt, wie und wo. Das hat sich bis heute so gehalten. Es gab in den Baptisten und bei Baptisten immer so einen basisdemokratischen Ansatz in allem. Zwar nicht aus politischen Überzeugungen, sondern mehr aus der logischen Überzeugung, dass jeder, der dazu gehört oder sich dazu zählt, durch den Heiligen Geist geleitet ist und deswegen auch sich eine Meinung bilden kann und sollte, mitentscheiden kann und auch mit Verantwortung übernehmen. Das ist immer ein sehr basisdemokratischer Zug in allem. Es gab zwar mal im Dritten Reich Versuche, so den einen Ältesten zu installieren, so führerprinzipmäßig, aber selbst ist das nicht gelungen. Also wir haben nicht den einen Pastor, Priester, Prediger, Ältester oder sonst was, die leitend bestimmen können, dann sind immer alle gefragt. Deswegen mal die herzliche Einladung, auch heute zur Gemeindeversammlung, wo wir miteinander stimmen werden, überlegen werden, was uns als Gemeinde beschäftigt. Wer sich unseren Bund informieren will, kann das unter www.baptisten.de tun. Auch warum es diesen sehr umständlichen Bund evangelisch-freikirchlicher Gemeinde in Deutschland gibt. Ehre Gottes und zum Wohle der Menschen. Das ist so das Motto der deutschen Baptisten, eine gute Mischung. Ich noch mal etwas mitgeben, oder denn bin ich überhaupt darauf gekommen, was so zur Grund-DNA der Baptisten gehört. Das habe ich das schöne alte Bild mal ausgesucht. Die Kapelle in Königsberg, das Preußen, das war das Zweiten Weltkriegs Zentrum des deutschen Baptismus in Ostpreußen. Oder hier noch ein anderes Bild, was uns vielleicht ein bisschen befremdlich vorkommt, vom 5. Baptistenkongress in Berlin 1930, da mit dem Kreuzfahnen. Das kommt dann heutzutage etwas eigenartig vor. Dann noch ein Bild von der Bundeskonferenz in Hannover 1957. Was findet diese drei Bilder? Man kann das, glaube ich, so erkennen. Es steht immer das gleiche Wand. Immer der gleiche Spruch an der Wand. Ich habe es mal ein bisschen größer gemacht, damit man erkennen kann. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Der Vers aus Epheser 4, Vers 5 ist so die Grundlage oder die Grundüberzeugung vom deutschen Baptismus, nicht nur, auch im Sächsischen spielt auch eine große Rolle. Wie komme ich darauf? Dieser Vers steht in unserem Text, den wir uns heute etwas genauer anschauen wollen. Epheser 4, 1 bis 7. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe mit Auszeichen. Ein Herr Jesus Christus, alle, die ihn glauben, gehören zu und die lassen sich als Gläubige taufen. Das ist so der tiefere Zusammenhang, der dahinter steckt. Den werden wir uns gleich noch genauer anschauen, aber wir wollen mal der Reihe nach mit den ersten beiden Versen beginnen. Epheser 4, 1 bis 2. Ich, Paulus, schreibt dort, ich ermahne euch nun, ihr der Gefangenen, wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen seid, mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut, einander in Liebe ertragend. Vielleicht erinnerst du dich, letzte Woche habe ich das schon gesagt, dieses ermahne euch nun am Anfang, kommt her, man kann das also den Epheserbrief grob in zwei Teile einteilen. Die ersten drei Kapitel, grundlegende Lehre, und dann ab Kapitel 4 bis 6 Ermahnung oder Lebensstilfragen. Wie wird das umgesetzt, was wir vorher gehört haben? Also, ich ermahne euch nun. Ihr könnt ja fragen, kommt das Kleingedruck? Also, wir haben bisher immer sehr ermutigende, zuschriebende Sachen gehört, was Gott alle getan hat in unserem Leben und wie er in ein ganz neues Leben hinsetzt. Und nun kommt das, du musst. Gesetz, was man jetzt alles beachten muss. Jetzt hat man sich darauf eingelassen. Jetzt kommt sozusagen das Pendel schwingt zurück. Jetzt kommt die andere Seite. Ermahnung sieht in etwa so aus. Ich habe dieses Bild gefunden von Ferdinand Georg Waldmüller. Die Ermahnung, 1846. Da ist also ungefähr alles, ich hole es mal ein bisschen hin, was dazugehört. Also die Magd in der Mitte hat offensichtlich irgendwas Falsches gemacht und die Neueren mit erhobenen Zeigefinger. Du, wie bist du nur und das ist nie wieder. Und nicht zu sehen, da ganz links der andere Knecht, wie auch immer, der verdrückt sich jetzt. Ne, wahrscheinlich auch mal, wenn du merkst, da wird ausgeschimpft, dann drückt man sich, zum weil es unangenehm ist, und zum anderen, damit man nicht auch noch rüberkriegt. Also, Mahnung, ist das gemeint? Paulus jetzt hier ermahnt spricht, jetzt kommt das musst du so, das nur sein. Wenn wir diesen ersten Vers, die ersten beiden Verse im Original anschauen, dann merken wir, dass das Wort ermahnen den gleichen Stamm hat wie Rufung oder Rufen. Und Paulus hat das sicherlich mit Absicht in dieser Art und Weise zusammengestellt. Wenn das hängt zusammen, wenn er sagt, ich ermahne euch, dann heißt das eigentlich, ich rufe euch zu. Oder heute würde man sagen, ich mutige euch. Es geht also nicht sehr um diese Sache, du darfst nicht oder wehe, sondern mehr diese Ermutigung, da zu leben, was wir sind. Seid berufen, deswegen lebt auch so. Die Ermutigung zu einem neuen Lebensstil, einem anderen Lebensstil, ergibt sich aus der Berufung, aus dem Rufen, den wir gehört haben und auf den wir reagiert haben. Wir sollen dem leben. Es ist nicht jetzt darfst du nicht mehr, also immer diese Frage, darf ich das oder darf ich das nicht, sondern was entspricht dieser Berufung? Das ist auch, wandelt oder führt oder lebt, entspricht wirklich der Berufung. Dieses Wort wirklich ist ja so ein bisschen schillernd, falls geht mir das so, ich das höre, würdig, ich weiß denn das. Man hört es manchmal so, dass ich mich würdig verhalten muss, damit ich etwas erreiche. Also ich muss mich würdig dem Evangelium oder wer verhalten, damit auf meiner Seite ist. Oder damit ich nicht aus der Zeitung heraus. Oder damit Gott das tut, vielleicht, was ich mir wünsche. Also dieser Gedanke, da meine, ich muss mich würdig verhalten, damit ich etwas von Gott her erreiche. Gemeint ist es aber hier gerade andersrum. Ich bin gewürdigt von Gott. Ich bin berufen als Kind Gottes. Und nun soll ich mich dem auch würdig entsprechend verhalten. Also ich habe etwas. Ich bin nämlich Gott gewürdigt, sein Kind zu sein. Und damit verbindet sich etwas, nämlich dass ich mich so verhalte, so rede und handle, wie es die Gotteskindschaft entspricht. Damit ich die erreiche, sondern weil ich es habe, soll ich mich entsprechend verhalten. Über den aktuellen amerikanischen Präsidenten kann man nicht viel Gutes sagen. Das Schlimmste ist, dass er sich dieses Amtes nicht würdig verhält. Dass er so redet und sich so verhält und über Menschen urteilt, dass das diesem Amt nicht würdig ist. Und er ist damit würdigt und sogar politisch enormen Einfluss dort hat. Das ist so ein Negativbeispiel, wie man es nicht machen soll. Wir sind Kinder Gottes. Und Paulus sagt uns, das haltet euch auch so, wie ihr seid. Und das, was ihr seid. Würdig das, was Gott in euch hineingebracht hat. Oder auf einen Satz, das, was ihr seid. Seid Kinder Gottes, dann lebt es auch. Dann verhaltet euch auch entsprechend. Das ist der Gedanke, den Paulus hier hinterlässt. Er sagt uns auch, wodurch sich das wiederfindet, mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut, einander Liebe ertragt. Paulus hat es ja in Ephesus geschrieben, oder in dem Gemeindebereich von rund um Ephesus herum, und damit mehr in der griechischen Sprachraum. In der griechischen Antike gibt es Tugenden, also so wie sich ein Bürger, der sich leisten kann, sich verhalten sollte. Es gab sogenannte Tugendenkataloge, Aufzählungen, welche Tugenden das so sind. Die Demut, die hier am Anfang steht, die würde da nicht vorkommen. Denn Demut, dieses Wort, was da steht, hat was mit Niedrigkeit zu tun. Demütigt waren die Armen. Das waren die Tagelöhner, die sich nichts leisten konnten. Die waren das. Also nie hätte ein, zumindest einer von den oberen 1000 Griechen, der Römer gesagt, ich bin demütig, das passt da nicht, ich gebe mit dem an, was ich habe. Ich muss zeigen, wie ich bin. Das ist die Haltung, fragt jetzt. Aber doch, Demut. Demut ist für die da unten. Das ist etwas für den Bürger. Wie kommt Paulus dazu, Demut hier erstes zu nennen und die anderen Nennungen dann kommen, sanft, Langmut und Geduld, steht im Schatten von dem Wort. Es kommt daher, dass er sich an seinem Himmel, nämlich an Jesus orientiert. Jesus hat das für sich gesagt. Es gibt diesen ganz bekannten Vers, oder diese Vers, Matthäus 11, 28, 30, der sogenannte Heilungsruf. Jesus sagt, spricht, kommt zu mir, alle ihr mühligen und beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Sinn, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Jesus als der Herr hatte nicht, oder konnte man sich sagen, ich bin demütig, ich bin sanftmütig. Als er im Zusammenhang, als er seinen Jüngern die Füße wäscht, sagte, ich bin euch wie ein Dienender. Passt er eigentlich nicht zu Leuten, die was zu bestimmen, was zu sagen haben, die von sich gelten haben. Und als die Jünger wieder mal darüber gestritten haben, wer denn nun Größte im Reich Gottes ist, das entspricht den üblichen Tugenden. Wer ist der Größte? Dann stellt Jesus ein Kind in ihre Mitte. Matthäus 18, 1 bis 5 können wir das lesen. Und als Jesus ein Kind herbeigerufen hatte, stellt in ihre Mitte und sprach, wenn jemand sich selbst erniedrigen will, wie dieses Kind, der ist der Größte im Reich der Himmel. Kinder waren in der sozialen Ebene weit unten, wurden gar nicht so richtig beachtet, da gab es dann auch zu viel. Was bedeutet, wenn jemand selbst erniedrigt wird? Bedeutet das so, wie es auch über viele Hunderte in der Christenheit üblich war, dass man sich selber schlecht machen muss? Dass ich so ganz weh von mir halt, kriechend im Glaube, wir beten dich an, also dass wir so richtig uns richtig fühlen und nur uns richtig schlecht oder sündig und was immer fühlen, dann sind wir erst so lange vor Gott richtig. Sich erniedrigen bedeutet, sich so vor Gott wahrzunehmen, wie wir sind. Nämlich ganz von ihm abhängig zu sein. Das, was wir vor ihm vorzusetzen haben. Wir sind berufen, sind gewürdigt, weil Gott sich uns zugewandt hat. Nicht, weil wir irgendwas vorzuweisen haben. Wir haben nichts, was vor Gott, was uns vor Gott beeindrucken kann. Wir uns das bewusst machen, wer wir sind, Gott. Ganz und gar abhängig von seiner Liebe, von seiner Zuwendung. Ganz und gar abhängig von seiner Vergebung. Davon, dass er uns frei macht. Das ist unsere Haltung, Gott. Aber das hat nichts damit zu tun, dass wir uns künstlich einmachen oder schlecht fühlen müssen und immer nur uns als Sünder, sündige Menschen vorkommen. Sondern, dass wir uns bewusst sind, wie sehr wir auf Gott angewiesen sind in allem unserem Leben. Und Petrus sagt es im Philipperbrief, dass wir uns an Christus orientieren sollen, Philipp 2, der sich selbst erniedrigt hat in diese Welt hinein. Also, wenn Paulus hier von dem schreibt und auch sanften Langmut, dann orientiert er sich geduldet an sich selbst. Und wir sollen einander Liebe ertragen. Das klingt erstmal so ganz hilfreich, ne? Manchmal kann man sich ja nur mit Not ertragen. Und auch noch in Liebe. Es geht hier in diesen Versen um Charaktereigenschaften. Also es geht nicht darum, dass wir so sind, nein müssen. Also man kann nicht argumentieren in der Weise, ich bin nun gezornig. Kann ich nun auch nichts dazu. Und deswegen ist mit der Sanftmut mir nicht so richtig passig. Oder ich bin nun mal einer, der total ungeduldig ist. Das mit der Langmut, mit Geduld, das ist nichts für mich. Dann wird es als Charaktereigenschaften gehen. Paulus nennt er aber eben ein Tun aus der Liebe Christi, aus dem, was wir erhalten haben. Und er sagt, dass wir können es in der Kraft des Heiligen Geistes. Weil es nicht unsere menschliche Fähigkeit ist, nicht unsere menschlichen Eigenschaften, sondern das ist, was uns von Gott her zukommt, was er ermöglicht. Deswegen geht es nicht um Charaktereigenschaften, sondern es geht um das Tun in der Liebe Christi. Es ist eine Herausforderung. Und dann kommt das Liebeertrag, weil ich Christus getragen werde. Also weil er mich hält. Deswegen kann ich dich in unserer Gemeinschaft auch in der Liebe Christi tragen. Und wenn wir das beide tun, dann ertragen wir einander. Dann tragen wir einander wie Christus uns, so wir untereinander. Also nicht um so ein zerknirschendes Sich-Ertragen mit Mühe und Not, sondern um das Bewusstsein, ich bin einer, der von Christus getragen ist. So wie Christus mit mir umgeht, so will auch mit dir umgehen. So wollen wir miteinander umgehen. Also so Christus uns trägt, so wollen wir einander tragen. In der Liebe Christi. Das ist so die Einleitung zu diesem Ruf zur Einheit, denn die kommen jetzt. Beleißigt euch, die Einheit des Geistes zu bewahren und das Band des Friedens. Dieses Wort Einheit hatten wir schon im Epheserbrief, Epheser 2, 14 bis 15. Da kam noch mal deutlich vor. Ja, Christ selbst, unser Friede, hat Paulus dort geschrieben, er hat aus den beiden Teilen eine Einheit gemacht und die Mauer niedergerissen, die sie trennte. Er hat die Feindschaft zu ihnen beseitigt, indem er seinen Leib hier ab, in der Person hat er die beiden Teile zu einem neuen Moment vereint, dadurch Frieden gestiftet. Vielleicht erinnerst du dich, als du bei der Predigt dabei war, dieses Sechsmal kommt das in dem Text, Christus hat das schon getan. Das ist nicht etwas, was erst gemacht werden muss. Christus hat die Einheit schon geschaffen. Damals zwischen Juden und nicht-jüdisch geübten Menschen, heute zwischen Schnellen unserer Unterschiedlichkeit, der wir zusammen sind. Christus hat das schon gemacht. Und deswegen sollen wir die Einheit des Geistes also nur bewahren. Wir sollen sie nicht schaffen. Wir sollen sie machen, denn sie ist ja da. Wir können sie nicht machen. Wir sind nur, wir können missachten. Wir können sie einachten. Wir können Dinge für wichtig halten. All das, was wir machen, aber wir können nicht erst herstellen. Es ist eine Einheit des Geistes. Dieses Genitiv des Geistes bedeutet, dass er vom Geist her geschaffen ist. Also es ist eine Einheit, die durch den Heiligen Geist geschaffen wurde. Und wir sollen sie bewahren. Sollen sie bewahren. Nicht machen, wir sollen sie bewahren. Wie sollen wir sie bewahren? Durch das Band des Friedens. Auch da, dieses, dieses Stichwort Frieden hatten wir auch öfter, den Shalom Gottes, und dir Friede kommt auch in Christus. Christus selbst ist unser Friede, haben wir in dem Text gelesen. Oder in seiner Person hat er Frieden gestiftet. Also dreht sich so ein bisschen im Kreis. Wenn es um die Einheit geht, dann ist das etwas, was der Geist schon geschaffen hat. Und es soll durch das Band des Friedens und dieser Friede Christus erhalten bleiben. Es geht hier ganz und um Jesus oder um das Handeln. Die Einheit ist etwas, was von Gott zukommt und die wir wahren sollen. Wir wollen das mal, oder Paulus bestimmt jetzt hier etwas näher, wenn diese Einheit besteht, die bewahrt werden soll. Ein Leib, Vers 4 bis 6 ist das, ein Leib und ein Geist, wie auch berufen worden seid in aller Hoffnung eurer Berufung. Jetzt kommt der Baptistenvers, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der über allen und durch alle und in allen ist. Also mehr ein kann, glaube ich, in so kurzen Satz nicht unterbringen. Aber es ist ein sehr einseitiges Sein. Die Einheit, die allein von Gott gesehen bestimmt. Es ist ein Leib, nicht der Leib Christi. Gemeinde. Es ist der Organismus. Christus selbst ist dieser Leib. Wir sind miteinander kein Verein oder keine Organisation, auch wenn es äußerliche Rahmenbedingungen gibt, die wir beachten und die wir reden müssen, gar keine Frage. Aber im Innersten sind Leib Christi. Wir sind etwas, das uns von Christus her gegeben ist. Das ist unser Miteinander. Und eine heilige Geistschaft. Das sind nicht unterschiedliche Geister, die hier irgendwie berücksichtigen müssten oder predigen müssten oder sonst was, sondern es ist eine heilige Geist. Christus selbst, der unter uns wirkt, der diese Einheit schafft. Und wir haben eine Hoffnung. Hoffnung ist es etwas, was über heute hinausreicht. Hoffnung ist immer etwas, was uns ermutigt, nicht nur im Alltag verhaftet zu sein, in den nächsten Schritt, sondern den Blick weiter zu wagen. Wir als Gemeinde haben eine Hoffnung, die über das Kleinkind des Alters hinausgeht. Wir haben immer Hoffnung, dass Christus mit uns auf dem Weg ist, hin in eine neue Zukunft, in neue Schritte. Bis dahin, dass die Hoffnung in die Ewigkeit hineinreicht. Dass wir immer eine Hoffnung haben, die auch über dieses Leben hinausgeht. Dass wir nämlich dann ganz eins sind in Christus. Gott ist mitten unter ihnen. Wir haben eine Hoffnung von Christus her. Und dann ein Herr. Jesus Christus ist der Herr, dem wir nachfolgen. An den wir glauben, der eine glaubt. Das, was uns zusammenführt, hält, ist, dass wir das entdeckt haben. Christus für mich, Christus in mir, der eine Herr lebt. Ich glaube an ihn. Ich vertraue mich ihm an mit ganzem Leben. Und daraus der Folge eine Taufe. Nämlich, dass die, die zum Glauben gekommen sind, sich taufen lassen. Ich denke, ich erzähle nichts Neues, dass wir eben keine Taufe oder ähnliches haben, sondern wir glauben, dass wir die Menschen taufen, die den Glauben gekommen sind, die das wissen können. Christus ist mein Herr, er ist der Herr meines Lebens. Ihm will ich nachfolgen, mit ihm lebe ich, der lässt sich taufen. Es endet, man merkt, dass Paulus die Worte ausgehen, in Gott. Nämlich darin, dass alles überall, durch allen, in allen ist. Da kann man auch nicht mehr viel zu sagen. Diese Einheit in Gott, die überwirft alles, was irgendwie geht, alles, was irgendwie berechnen und erreichen kann. Also diese Einheit Geistes liegt in Christus selbst. Unsere Einheit, die wir Gemeinde haben, liegt in Christus selbst. Sie ist von ihm geschaffen, durch den Heiligen Geist. Wir sollen sie wahren. Aber wir können nicht machen, weil sie da ist. Und sie liegt in dem, was wir glauben. Dass wir als Gemeinde ein Leib sind, dass der Geist uns geschaffen, geprägt hat, dass wir eine Hoffnung haben, die über den Alltag des nächsten Schritts hinausgeht, dass wir einen Glauben, eine Taufe und einen Gott haben. Manchmal ist es spannend, was da steht. Und darauf möchte ich sehr lust hier auch Bezug nehmen. Was steht da nicht, was die Einheit betrifft? Steht nicht eine Erkenntnis. Steht auch nicht eine Schrift oder eine Schrifterkenntnis. Da steht nicht ein Gebot, meinetwegen, oder ein Gesetz. Ich glaube, ich erzähle kein Geheimnis, dass zwischen Christen überhaupt, auch in unserer Gemeinde, es sehr unterschiedliche Verständnisse von dem gibt, wie wir die Bibel lesen, die Bibel verstehen. Und daraus folgt dann auch, dass wir oft sehr unterschiedliche Erkenntnisse haben, was das Wort Gottes heute bedeutet, wie wir das, was wir in der Schrift von Gott her hören, heute für den Alltag anwenden. Da kann man sehr unterschiedlicher Meinung sein. Das kann man unterschiedlich wahrnehmen, wie man die Bibel überhaupt versteht, wie man manches einsortiert, wie man manches miteinander kriegt. Wenn das die Basis wäre für unsere Einheit, dann würden wir mit unserer Einheit sehr weit kommen. Also Christen haben sich selten darüber gestritten, ob Jesus nun der Herr ist oder nicht. Da ganz am Anfang der Christzeit so, aber mittlerweile spielt das, glaube ich, nicht mehr die Rolle. Aber man kann sich über Erkenntnisse streiten, das ist nicht mehr. Und das ist nicht die Basis für unsere Einheit. Unsere Einheit liegt in unserem Herrn, in Christus selbst. Und wenn wir die haben, wenn wir uns dessen bewusst sind, dass wir miteinander unterwegs sind, dann können wir auch über Erkenntnisse streiten. Dann können wir auch wahrnehmen, du nimmst so wahr, du nimmst die Bibel so und diese nochmal ganz anders. Und dann lass uns darüber diskutieren. Denn manches Mal, gut, baptistisches Prinzip, lass uns abstimmen, wie wir damit jetzt gehen. Aber das ist nicht die Basis von unserer Einheit. Dass wir mal zu einer Erkenntnis kommen müssen, immer alles gleich sehen oder gleich machen. Sondern der Herr ist, nämlich Christus, den wir auch in der Schrift finden, ist es, der uns zusammenführt. So jedenfalls lese ich das in diesem Wort. Paulus möchte uns ermutigen, dass wir die Einheit bewahren. Wenn er die Einheit näher beschreiben soll, dann landet er bei Gott, ganz und gar bei Christus. In ihm ist es ein Leib, ein Geist, eine Hoffnung, ein Herr, Glaube, Treue und ein Gott und Vater. Und nun geht's los. Was bedeutet das? Das schaffen wir heute nicht mehr. Ich will nur den Vers 7 noch anfügen, wo Paulus deutlich macht, wenn wir uns über diese Einheit verständigt haben, da können wir uns auch in eine Unterschiedlichkeit nehmen. Jedem Einzelnen von uns ist die Gnade nach dem Maß der Gabe Christi gegeben worden. Also, wenn wir uns bewusst sind, dass wir eins sind in Christus, dann können wir auch in aller Unterschiedlichkeit wahrnehmen. Dann können wir uns auch in der Unterschiedlichkeit all unserer Begabungen wahrnehmen, die wir bekommen haben. Uns darin fördern, stärken, uns unterstützen, uns auch genug korrigieren. Also das gehört dann als nächstes dazu. Und so geht es weiter. Also die Einheit in Christus durch den Heiligen Geist bedeutet nicht langweilige Gleichförmigkeit, dass wir alle irgendwie gleich sein müssten, sondern das bedeutet unterschiedliche Begabung. Sehr unterschiedlich, was Gott in uns seinen Geist hineinlegt und was wir wahrnehmen können, was wir geben können. Und das macht dann die Fülle aus dieser Unterschiedlichkeit. Kurzer Ausblick, wie es dieser Reihe weitergehen soll. Nächste Woche möchte ich die sich daran anschließenden Verse anschauen. 11, 16, da geht es um Aufgabe geistliche Leitung. Welche Rolle geistliche Leitung darin spielt, dass wir Christus diese Einheit bewahren. Und dann erwähne ich jeden nur die Verse Epheser 4, 14 bis 16 zu lesen. Da finden sich jede Menge konkrete Anweisungen. Viele von denen sind so selbstredend, dass man sie eigentlich nicht vorlesen müsste. Und versteht man, was da gemeint ist. Manches müsste man auch nochmal genauer anschauen. Aber die Zeit und Möglichkeit haben wir nicht. Und dann will ich übernächsten Sonntag noch Epheser 6, 10 bis 20, dass wir uns genauer anschauen. Und für den Kampf rüstet also die sogenannte geistliche Rüstung, dass wir die nochmal genauer anschauen. Also das sollen noch die beiden Teile sein, wo es jetzt konkret geht. Aber wenn ich das jetzt konkret um dieser Vers 7, das müsste man jetzt in den nächsten Versen sich dann nochmal genauer anschauen. Ich will schließen mit nochmal diesen zentralen Versen, noch etwas ausgeweitet, etwas interpretiert. Seid eifrig darum bemüht, die Einheit, die der Heilige Geist schafft, zu wahren. Durch das Band des Friedens, des, was der Christus selbst ist. Es ist nämlich ein Leib, die Gemeinde, ein Leib Christi. Es ist ein Heiliger Geist, der das schafft unter uns. Und hier rufen wir uns in einer Hoffnung, nämlich in einer Perspektive über den Alltag hinaus, eine Hoffnung, die immer weit reicht, immer Schritt nach vorne ist. Oder, wie wir ganz am Anfang gehört haben, nicht nur zurück, nicht davon lebt, die alles hinter sich sieht, sondern den Blick nach vorne wagt. Christus nach. Einer auf eurer Berufung. Das ist nämlich ein Herr, Jesus Christus. Wir glauben an ihn. Wir haben uns ihm vertraut. Wir gestalten und leben mit ihm in der Nachfolge. Und wir lassen uns laufen im Glauben an Jesus Christus. Und letztlich finden wir uns wieder in den einen Gott und Vater aller, der überall und durch alle und in allen ist. Ich wünsche uns das von Herzen. Als Gemeinde, aber auch jedem uns persönlich, dass wir diese Art in Christus wahrnehmen, dass wir sie leben und noch uns darauf verlassen, dass das so ist. Bei aller Unterschiedlichkeit, die wir haben, bei allem, worüber wir sicherlich auch noch streiten werden oder diskutieren und Meinung finden werden, aber dass wir uns dessen bewusst sind. Wir sind Christus, in Christus ans. Und uns ist die Basis alles. Gott segne uns darin. Wir werden jetzt ein Lied singen miteinander.